Klubal ist ja damals vor allem durch den Stahlbau groß geworden. Und auch ich habe damals schon immer Stahlbau als Lieblingsfach gehabt. Das lag vor allem auch am Professor. Und Stahlbau ist ja deswegen so faszinierend, weil man mit sehr schlanken und flexiblen Strukturen wirklich tolle Tragwerke konstruieren und planen kann. Und in dieser Folge spreche ich auch mit einem Stahlbauer von Klubal Software, also heute mit einem Kollegen, und zwar den Niklas Wanke aus unserem Team in Leipzig. Er arbeitet im Kundenservice und in der Produktentwicklung bei Klubal mit Fokus auf den Stahlbau. Und heute schauen wir uns einfach mal ein bisschen genauer seinen Werdegang an, seinen Aufgabenbereich hier bei Klubal Software und natürlich auch seine Erfahrungen, die er vor Klubal hatte. Und da wird auf jeden Fall etwas sehr Spannendes dabei sein. Deswegen, Niklas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Klubal Podcast.
Hi, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Klubal Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's.
Ich bin Niklas, ich bin 26 Jahre alt und ich komme gebürtig aus dem Erzgebirge in Sachsen. Und hier bei Klubal bin ich in der Niederlassung in Leipzig tätig und ja, einerseits im Kundensupport, wobei ich das anteilsmäßig eher weniger mache. Hauptsächlich bin ich in dem Bereich Entwicklung und dort eben explizit in der Stahlbaubranche tätig.
Sehr stark. Ich kann mich ja noch sehr gut daran erinnern, wie du bei uns gestartet bist. Das ist ja gar nicht mal so lange her und deswegen schön, dass du auch hier diese Entwicklung bei uns hingelegt hast. Bevor du zu Klubal gekommen bist, erzähl doch mal so ein bisschen noch den Weg von Studium allgemein, auch Richtung Studium, dann später zu Klubal. Wie bist du dann auch später auf uns gekommen? Vielleicht noch so ein bisschen deinen kleinen Werdegang.
Ja, klar, gerne. Also mein Werdegang ist eigentlich ziemlich geradeaus. Ich habe nach dem Abitur direkt mit dem Studium begonnen. Und zwar habe ich da ein duales Studium gemacht an der Berufsakademie Glaurau, jetzt mittlerweile duale Hochschule Glaurau. Dieses Studium ging 3 Jahre und wie gesagt, duales Studium, also das heißt mit Praxisanteil. Und dort hatte ich einen Praxispartner, der Mobilfunkmasten plant und war dort eben in der Statikabteilung mit aktiv. Nach dem Abschluss von dem Studium, habe ich mich noch nicht so gefühlt wie den Rest meines Lebens arbeiten. Deswegen habe ich mich aus dem Grund und auch aus privaten Gründen entschieden, noch das Masterstudium ranzuhängen, bin dann nach Leipzig gezogen und habe dort an der HTWK meinen Master gemacht. Und da sich ja nach diesen 3 Jahren für mich eigentlich schon abgezeichnet hat, dass mich viel Tragwerksplanung, Statik, also ja diese eher mechanischen Themen interessieren, habe ich die Vertiefungsrichtung konstruktiven Ingenieurbau gewählt. Das war also eigentlich auch, ja, dann schnell entschieden oder die Entscheidung fiel mir jetzt nicht so schwer. Und genau, habe dann eben, wie gesagt, an der HTWK weiter studiert. Und zu Klubal bin ich im Endeffekt mehr oder weniger über meine Masterarbeit dann an der HTWK gekommen. Ich habe da über Seile was geschrieben, also Seilstatik. Habe auch für dieses Thema RFEM, also quasi ein Klubal-Produkt, benutzt, um Verifizierungen durchzuführen. Und da hat sich für mich ja eine Frage ergeben, die ich selbst nicht lösen konnte, habe mich dann logischerweise an den Support gewendet. Und ja, das war natürlich auch für mich eine interessante Zeit, in der ich sowieso mich umgeschaut habe nach Jobs und bin dann auf Klubal aufmerksam geworden, habe gemerkt, hey, hier gibt es ja sogar in Leipzig eine Niederlassung. Und so hat dann das eine zum anderen geführt. Es war eigentlich ja relativ spontan beziehungsweise unvorhergesehen. Ich hätte mir auch vorstellen können, in einem Projektbüro anzufangen. Allerdings hat mich das dann eigentlich, sobald ich darauf aufmerksam geworden bin, sehr begeistert. Und ich glaube, auch im Nachhinein betrachtet war das definitiv die richtige Wahl. Ich würde mich selbst auch eher als der Theoretiker sehen. Deswegen ist Softwareentwicklung auf jeden Fall eine interessante Sache.
Sehr schön. Das ist natürlich toll zu hören, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dann auch hier nach wie vor bei uns Vollgas geben kannst. Super. Jetzt hast du ja schon gesagt, du warst ja auch draußen auf Baustellen, Mobilfunkmaster, und hast dort auch unter anderem Aufmaße gemacht vom Maste. Was können wir uns denn unter Aufmaße denn vorstellen und was hast du denn konkret dort draußen gemacht bei den Masten?
Genau, das war in der Zeit von dem dualen Studium. Wie gesagt, der Praxispartner, bei dem ich war, hat sich mit Statiken für Mobilfunkmaste beschäftigt. Standardmäßig ist das eigentlich so, dass die Plangrundlage für Mobilfunkmaste in Deutschland relativ gut ist. Aber es gibt eben trotzdem Fälle, wo Dateninformationen fehlen, um da eine prüffähige Statik zu erstellen. Wir müssen eben die genauen Querschnittsinformationen kennen, die genaue Geometrie des Mastes, damit wir den auch entsprechend modellieren und bemessen können. Und in solchen Fällen, wo Informationen fehlen, da gibt es eigentlich dann nur eine Option. Wir müssen rausfahren und den Mast aufmessen. Das kann unterschiedlich aussehen. Bei manchen Masten fehlen nur einige wenige Daten. Da ist man relativ schnell fertig. Manchmal hat man auch gar keine Informationen und muss dann wirklich alles im Detail aufnehmen. Ja, so entscheidet sich dann ein bisschen der Aufwand für dieses Aufmaß. Und es läuft im Endeffekt auch so ab, dass man in der Regel zu zweit, also ich sag mal mindestens zu zweit, dieses Aufmaß macht, weil man muss immer in der Lage sein, sich gegenseitig zu retten, falls einer abstürzt. Man ist natürlich gesichert, aber ja, wenn man abrutscht, dann hängt man in dem Seil und ist eben nicht in der Lage, sich selbst davon wieder zu befreien. Deswegen mindestens immer zu zweit. Ja, und das war auf jeden Fall eine interessante Sache, eine schöne Abwechslung zum Büroalltag, was sich sehr gut ergänzt hat. Und natürlich auch angenehm, dass man diesen praktischen Anteil während des Studiums hat, weil ich finde, dadurch kann man diese theoretischen Inhalte vom Studium viel besser auch nachvollziehen und hat dann einen besseren Bezug dazu.
Jetzt hast du gerade von Abstürzen gesprochen, also sollte mal was passieren, dass halt noch ein zweiter da ist. Also wurde das Aufmaß auch in der Höhe gemacht, also nicht am Boden, sondern ihr seid den Masten raufgeklettert und habt dort dann das Aufmaß von diversen, sagen wir mal, Bauteilen gemacht, korrekt?
Genau, ja, das ist so. Genau, du musst ja den ganzen Mast bemessen, also brauchst du auch für den ganzen Mast die Informationen. Und ja, wenn es jetzt nicht eine reine Fundamentstatik ist, dann musst du natürlich auch auf den Mast drauf. Und das ist schon teilweise spektakulär. Also man muss da auf jeden Fall höhentauglich und schwindelfrei sein. Man muss auch bedenken, das ist jetzt kein Wohngebäude oder kein Gebäude, was für die Nutzung von Menschen ausgelegt ist, sondern das ist ja ein reines Bauwerk, ein technisches Bauwerk, sage ich mal, was eine Funktion erfüllen muss. Und deswegen sind auch die Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit etwas anders. Und wenn du auf so einem Mast stehst, dann merkst du auch, wie dieser Mast schwingt. Da muss es noch nicht mal windig sein. Und ja, das muss man natürlich ein Stück weit abkönnen. Also ja, ich hatte da glücklicherweise jetzt nie sonderlich große Probleme, aber man hat da auf jeden Fall schon Respekt, wenn man da oben steht.
Absolut, vor allem, ja, wie hoch sind denn solche Masten? 60, 70, 80 Meter, das ist ja schon eine gewisse Höhe, die man ja nicht eben so mal macht.
Wahnsinn, ja, okay. Na, das ist so die Standardhöhe, aber es gibt auch durchaus noch viel höhere Masten, also auch weit über 100 Meter, 200 Meter. Das blieb mir verschont, sage ich mal. Das höchste, was ich jemals raufgeklettert bin, war ein 70 Meter Mast. Aber das war auch schon eine coole Erfahrung. An dem Tag war es neblig und da hat man dann wirklich nur noch so 10, 20 Meter nach unten schauen können und dann war man in dieser Nebelwolke oder in dieser Nebeldecke eingeschlossen. Das war ganz cool.
Und als du damals bei dem Unternehmen gearbeitet hast, hast du das gewusst, dass du da diesen Mast raufklettern musst. War dir das bewusst oder wurdest du da auch so ein bisschen ins eiskalte Wasser geschmissen?
Nein, das wurde schon im Voraus gesagt. Also das war, denke ich, auch ein Einstellungskriterium. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, man musste auch regelmäßig Sicherheitsprüfungen absolvieren. Ich glaube, jährlich war das immer, weil man ja auch dieses Know-how braucht, sich gegenseitig retten zu können und natürlich auch ja wissen muss, wie man sich da sicher verhält.
Okay, sehr spannend. Ja, bleiben wir doch mal beim Thema Maste, Gittermaste, Stahlbau. Du bist ja bei uns auch in der Produktentwicklung verantwortlich für die Entwicklung der Mastmodule, Mastbereiche. Was ist denn aus deiner Meinung nach das Faszinierende in diesem Bereich? Warum beschäftigst du dich denn so gerne mit diesem Bereich?
Ja, genau, das Thema Maste, das begleitet mich bis heute. Ich durfte das jetzt hier bei Global auch übernehmen. Wir planen ja auch für RFM6 aktuell da ein neues Add-on zu entwickeln. Da bin ich eben voll involviert. Was finde ich bei Masten interessant? Maste sind einerseits Ingenieurbauwerke. Es ist, sage ich mal, was relativ Spezielles, also keine Standardstatik, die man da macht. Und man hat ja bei diesen Masten eigentlich auch so eine, sage ich mal, eine Extremwert- oder eine Optimierungsaufgabe oder ein Optimierungsproblem. Nämlich möchte man ja maximale Bauwerkshöhe bei minimalem Materialeinsatz erreichen. Da geht es ja nicht direkt darum, was Schönes zu bauen, sondern die Antennen, die an den Masten angebracht sind, sollen eben den möglichst großen Bereich abdecken mit ihrer Sendeleistung. Und dafür müssen die eben an dem möglichst hohen Punkt montiert sein. Und das soll im besten Fall natürlich auch wenig kosten und natürlich auch umweltverträglich sein. Deswegen eben der minimale Materialeinsatz. Und das ist auf jeden Fall, ja, für mich, finde ich, eine interessante Aufgabe, beziehungsweise eine interessante Thematik.
Jetzt haben wir auf der einen Seite die sehr schlanke Struktur eines solchen Gittermasts. Siehst du noch andere statische Herausforderungen in der Berechnung eines solchen Tragwerks?
Ja, durchaus. Also ich denke, viele Menschen, die sich jetzt nicht so intensiv mit Masten beschäftigen, was wahrscheinlich die wenigsten auch tun, sehen diese Masten vielleicht irgendwo stehen und ja, sehen gar nicht die Komplexität von diesem Mast, weil man sieht in erster Linie die Eckstiele, also quasi in der Regel hat man vier Eckstiele, das sind sozusagen die Stützstäbe und dazwischen hat man noch die Ausfachungsstäbe und viel mehr fällt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht auf, ist also eine relativ, ich sag mal, simple und ja, wiederkehrende Geometrie. In der Wahrheit haben wir aber noch viel mehr, was eigentlich an so einem Mast passiert. Da sind also noch sehr viele zusätzliche Anbauteile montiert. Einerseits natürlich, ich habe es schon erwähnt, die Antennen, was ja der eigentliche Grund ist, warum auch die Masten in den meisten Fällen gebaut werden. Es gibt natürlich auch noch andere Anwendungsgebiete. Diese Antennen funktionieren ja jetzt nicht kabellos, das heißt, wir müssen auch vom Boden bis nach oben Kabelbahnen befestigen, die auch wieder ein gewisses Gewicht zum Beispiel mitbringen. Die Antennen müssen montiert werden, das heißt, wir brauchen Antennenträger, das sind also nochmal spezielle Stahlbauteile, die dafür geeignet sind, dort Antennen anzubringen. Die Maste müssen, die Antennen, die müssen montiert werden und gewartet werden, das heißt, wir brauchen auch Leitern, damit jemand dort heraufsteigen kann. Und unter Umständen kann auch eine Bühne noch montiert sein, Systemtechnik oder weitere Hilfsschächte. Also da ist wirklich einiges los, was dort passiert und natürlich auch eine gewisse Herausforderung für die Tragwerksplanung darstellt.
Wenn wir uns die Tragwerksplanung anschauen, dann gibt es natürlich die tragenden Komponenten oder die Bauteile, wie zum Beispiel Antenne, Bühne, die du jetzt gerade genannt hast, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, worauf wir jetzt als Tragwerksplaner natürlich eher weniger Einfluss haben, das sind natürlich die äußeren Einwirkungen, wie zum Beispiel ein Wind, oder vor allem ganz spannend, oder sagen wir nicht oder, sondern und auch, ganz spannend bei Masten, Eislasten. Was hat es denn gerade mit den Eislasten zu tun und vor allem dann auch in Kombination mit dem Wind?
Ja, das ist wirklich ein interessantes Thema, was, denke ich, auch sehr speziell für diese Mastthematik ist. Also Eis ist eigentlich nichts, was man bei normalen Gebäuden im Hochbau berücksichtigen muss. Schneelasten, ja, aber Eis eher untypisch, keine maßgebende Einwirkung. Aber bei den Masten eben schon, weil wir eben hier eine sehr filigrane Struktur haben und natürlich auch die enorme Höhe. Und dadurch können sich Eisfahnen bilden oder auch Klareis an den einzelnen Bauteilen, also an den Stahlbauteilen sowie auch an den Anbauteilen. Das hat jetzt natürlich verschiedene Effekte. Einerseits bringt dieses Eis ein Eigengewicht mit, was ich als Tragwerksplaner berücksichtigen muss. Andererseits habe ich ja durch diese Eisfahnenbildung, die durchaus sehr extrem sein kann, auch einen erhöhten Windwiderstand. Und Wind ist dann direkt die nächste Einwirkung, die eben sehr entscheidend für die Dimensionierung von Masten ist. Und ja, das Besondere oder das, sag ich mal, das Highlight für die Einwirkungen ist diese Wechselwirkung zwischen Eis und Wind. Also wir berücksichtigen quasi die erhöhte Windlast infolge erhöhter Wind oder erhöhter Geometrie, weil wir eben diese zusätzlichen Eisfahnen haben. Und das ist durchaus anspruchsvoll zu berücksichtigen und auch ja eine Aufgabe, mit der wir uns hier natürlich bei Dual Software beschäftigen müssen für das Mastbau-Add-on. Ja, und eine weitere Sache, die auch noch mit dazu kommt, ist die Dynamik. Hier ist für Ingenieurbauwerke ein sogenannter Strukturbeiwert, auch CSCD-Wert, zu berücksichtigen. Dieser Beiwert berücksichtigt verschiedene dynamische Einflüsse, die aus Wind bzw. aus der Bauwerksschwingung entstehen können. Mit diesem Faktor erhöhen wir im Endeffekt unsere Windlasten. Das ist erstmal relativ simpel, es ist einfach nur ein Multiplikationsfaktor, aber die Berechnung von diesem Beiwert, die hat es durchaus in sich. Wir müssen da eine Modalanalyse durchführen. Also das wird dann schon ja sehr herausfordernd und ja händisch eigentlich kaum noch bewerkstelligbar.
Okay, alles klar. Gut, also das Tragwerk an sich haben wir jetzt schon begutachtet. Schauen wir uns nochmal die Gründung an, das Fundament. Wie schaut es denn damit aus? Ist das jetzt einfach eine einfache Bodenplatte oder kommen da andere Gründungsarten in Frage, gerade jetzt für solche Mast- und Gitterstrukturen?
Ja, ohne Gründung geht es natürlich auch nicht. Und hier haben wir durchaus eine große Anzahl an verschiedenen Gründungsvarianten, zwischen denen wir wählen können für Maste. Mit diesem Thema habe ich mich in meiner Diplomarbeit, also im Rahmen, also in der Abschlussarbeit von meinem dualen Studium beschäftigt, habe da verschiedene Gründungsvarianten herausgestellt und ja, so eine Excel-Tabelle beziehungsweise so einen kleinen Algorithmus gebaut, der unter den gegebenen Voraussetzungen eben die optimale Gründung ermittelt. Ja, kurz erstmal vielleicht zu den verschiedenen Gründungsarten, die dort in Frage kommen. Wir haben vielleicht einerseits ganz klassisch ein Blockfundament. Hier geht es aber auch schon wieder auseinander. Ich habe ja vorher gesagt, dass wir im Regelfall bei Gittermasten 3 oder 4 Eckstiele haben. Hier kann man sich eben auch schon entscheiden, baut man jetzt ein großes Blockfundament, in das alle 4 Eckstiele einbetoniert sind, oder macht man für jeden Eckstiel ein separates Fundament? Das ist auch wieder eine Kostenfrage natürlich und hängt von der Mastgeometrie, also auch vor allem auch von der Breite des Mastes ab. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Fragestellungen. Welchen Baugrund habe ich vorliegen? Dadurch entscheidet sich möglicherweise, ob ich eine Flach- oder eine Tiefgründung wählen muss. Ja, also auch Bohrpfahl- oder Mikropfahlgründungen sind typische Gründungsvarianten, die bei Masten vorkommen. Interessant für die Bauzeit ist auch noch das Thema Fertigteile, also Betonfertigteile. Die lassen sich vorher produzieren und dann sind sie auf der Baustelle eben sehr schnell montiert, eingebaut. das kann in verschiedenen Fällen eben auch ein entscheidender Punkt sein. Und eine Sache, auf die ich während meiner Untersuchung gestoßen bin, die ich auch sehr interessant fand, ist ein Stahlfundament. Davon hatte ich vorher noch nichts gehört, aber das gibt es tatsächlich auch für Maste. Also quasi wirklich ein reines, aus Stahl gebautes Fundament. Das hat dann noch zusätzliche Platten, die also für einen höheren Erddruckwiderstand sorgen. Und hier denkt man eigentlich gar nicht zunächst, dass das funktionieren kann in Hinsicht auf Dauerhaftigkeit, weil Stahl ja auch korrodiert. Natürlich kann man den auch verzinken, aber Stahl im Boden ist man vielleicht erstmal ein bisschen skeptisch. Aber ja, dazu gibt es auch Untersuchungen. Man muss natürlich eine gewisse Abrostung der Stahldicke mit berücksichtigen. Aber das ist durchaus auch eine sehr interessante Fundamentvariante für die Gittermasten.
Ah, interessant, okay. Ist auch für mich neu, bisher noch nie gehört. Aber mal schauen, wie sich das dann in Zukunft auch weiter entwickelt. So, das Thema Maste haben wir jetzt mal ganz gut durchleuchtet. Schauen wir jetzt mal ein bisschen in den Bereich des Stahlbaus hinein. Mast, Stahlbau ist ja letztendlich in der gleichen Domäne. Aber du bist ja auch Stahlbauer und da möchte ich jetzt so ein bisschen auch von deinen Erfahrungen mehr in Erfahrung bringen. Stahlbau. Produktentwicklung bist du ja, du hast aber auch gleichzeitig die Erfahrung im Kundensupport gemacht. Von dem her kannst du das ja immer sehr gut miteinander in Kombination bringen. Was sind denn so bekanntermaßen die größten statischen Herausforderungen, Probleme, denen du immer wieder mal begegnest, wenn gewisse Tragwerksplanerstatiker im Stahlbau unterwegs sind?
Ja, hier fällt es mir eigentlich nicht schwer, einen Spitzenkandidat zu finden. Und das ist die Stabilität im Stahlbau, also vor allem die Stabilitätsnachweise. Das ist natürlich ein sehr weit gefächertes Thema und auch ein komplexes, anspruchsvolles Thema. Logischerweise treten dort auch viele Fragen auf. Also ich glaube wirklich, das ist so unser Platz 1 Kandidat, was auch den Kundensupport, also die Fragestellungen dort im Support angeht. Jetzt vielleicht aus der Sicht vom Eurocode 3, der im europäischen Raum überwiegend für die Stahlbemessung angewendet wird, kommt ja schon die Komplexität rein, dass wir hier verschiedene Verfahren angeboten bekommen. Also wir haben das Ersatzstabverfahren, wir haben das allgemeine Verfahren, wir haben das Ersatzimperfektionsverfahren und dann gibt es auch noch so Zwischenlösungen. Und ja, da finde ich es durchaus nachvollziehbar, dass da an manchen Stellen Verwirrung auftritt. Gerade auch, was eben die normative Lage angeht. Ja, die Normen erfordern ein gewisses Maß an Einarbeitung. Und gerade Tragwerksplaner, die vielleicht nicht nur speziell im Stahlbau aktiv sind, sondern da ein bisschen weiter gefächert sind, haben da sicherlich Herausforderungen, da alle Disziplinen zu meistern. Und ja, entsprechend würde ich wirklich sagen, Stabilität ist so das Thema Nummer 1.
Und wenn da jetzt ein Kunde anruft, der jetzt, sagen wir mal, hin und wieder nur einen Stahlbau macht und jetzt gewisse Stabilitätsnachweise machen muss, wie unterstützen wir ihn denn da am besten bei Glühball? Also was geben wir ihm denn mit auf den Weg oder wie können wir ihm da helfen, damit er da einfach gut beraten und auch geholfen ist?
Ja, wir versuchen natürlich prinzipiell immer die Probleme der Kunden zu lösen und da bestmöglichst drauf einzugehen. Oftmals hilft es auch schon, erstmal die grundlegenden Einstellungen im Programm zu zeigen, die erforderlich sind, um da zur Lösung zu kommen. Und was ich auch häufig versuche, ist da so ein bisschen, die Differenzierung, wenn wir jetzt bei dem Thema Stabilität bleiben, diese Differenzierung zwischen den Verfahren deutlich zu machen, weil ja eben häufig auch Sachen vermischt werden oder durcheinander gebracht werden. Und ich denke, und hoffe, dass das hilfreich ist.
Okay. Hast du eine besondere Erfahrung im Kundensupport gemacht, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? von der du jetzt hier ein bisschen erzählen kannst?
Also so eine direkte Anfrage ist mir jetzt nicht im Kopf, aber was ich immer sehr positiv wahrnehme, ist, wenn die Kunden sich gut aufgehoben fühlen und ja sich bedanken oder wenn ich das Gefühl bekomme, dort geholfen zu haben, das ist natürlich immer ein schönes Gefühl der Wertschätzung. Und es freut mich natürlich auch unheimlich, wenn ich da Probleme lösen kann, Herausforderungen bewerkstelligen kann. Das ist immer was ich sehr positiv aufnehme.
Jetzt in der Produktentwicklung profitiert man auch sehr häufig vom Feedback der Anwender, der Kunden. Hast du da auch ein Beispiel, dass uns mal ein Kunde ein Feedback gegeben hat oder einen Verbesserungsvorschlag, den wir dann auch mit in die Software umgesetzt haben und dessen Feedback dann auch eingeflossen ist vom Kunden?
Ja, da hätte ich durchaus einen Anwendungsfall. Also prinzipiell ist das ja erstmal auch eine ziemlich gute Kombination, dass man eben sich einerseits im Kundensupport beschäftigt und dort die realen Probleme in der Praxis direkt gezeigt bekommt, was man eben andererseits wieder in die Entwicklung einfließen lassen kann. Also das finde ich auch unheimlich wichtig, dass wir eben da nah an den Kunden dran sind und die wirklich wichtigen Aufgaben in der Praxis lösen können und nicht irgendwo theoretisch da irgendwelche idealisierten Lösungen entwickeln, die vielleicht gar nicht gebraucht werden. Und als Beispiel hatte ich vor einiger Zeit ein Thema, da hat sich ein Kunde gewünscht, die Knicklinien für Querschnitte manuell anpassen zu können. Also standardmäßig sind die Knicklinien, das ist eine Querschnittseigenschaft, die relevant für die Stabilitätsnachweise ist. Und die ist im Grunde genommen durch den Querschnitt vorgegeben. Und da gibt es an sich keine große Diskussion oder Anpassungsmöglichkeit. Aber in manchen Fällen kann es eben, also die Kunden, die finden natürlich immer einen Anwendungsfall, wo genau diese Normlösung nicht mehr zutrifft und dann zum Beispiel diese manuelle Anpassung der Knicklinie erforderlich ist. Und ja, dieser Kundenwunsch wurde an uns herangetragen. Wir dokumentieren das dann standardmäßig. Und das war eigentlich ein Thema, was ziemlich direkt von Kundenwunsch bis zur Implementierung ging. Also es wurde dokumentiert. Dann haben wir uns ein Konzept überlegt, wo wir diese Funktion der manuellen Knicklinien-Definition platzieren im Programm. Dann wurde diese Entwicklung eingeplant und letztendlich implementiert und es ging ziemlich direkt und auf kurzem Wege, was eigentlich ja so die optimale Vorangehensweise meiner Meinung nach auch ist.
Okay, super. Ein letztes Thema noch zum Stahlbau. Bekannt ist ja auch, dass der Eurocode eine zweite Generation bekommt. Und Stahlbau ist ja im Eurocode 3 behandelt. Inwieweit setzt du dich auch mit solchen Entwicklungen auseinander? Und wenn du dich mit dem auseinandersetzt, was kannst du uns denn schon mit auf den Weg geben, was sich dort vielleicht ändern wird, was dort neu hinzukommen wird im Eurocode der zweiten Generation?
Ja, das ist auf jeden Fall gerade eins der größten Themen in der Entwicklung, gerade im Bereich Stahlbau, aber das betrifft natürlich alle Disziplinen. Eurocode zweite Generation, großer Normenumbruch, der natürlich auch uns betrifft, weil wir selbstverständlich die zweite Generation auch im Programm implementieren werden. Grundlegend kann man erstmal sagen, soll ab 2028 dann verbindlich diese zweite Eurocode-Generation eingeführt sein oder ich sage mal spätestens ab 2028, es könnte auch früher passieren. Wir versuchen das natürlich recht zeitnah trotzdem schon zu implementieren. Man muss sich auch vorstellen, die meisten Bauprojekte gehen über mehrere Jahre, sodass auch jetzt schon der Wunsch auf jeden Fall und auch der starke Wunsch von Kundenseite besteht, diese Norm jetzt schon bereit zu haben und nach diesen Normen zu bemessen. Was die Änderungen in der zweiten Generation des Eurocodes betreffen, jetzt mal explizit auf den Stahlbau gemünzt, das grundlegende Bemessungskonzept bleibt erstmal trotzdem gleich. Also es ist jetzt kein kompletter Umschwung, aber es ändern sich hier und da eben einige Anwendungsgrenzen, beziehungsweise so im Detail gibt es ja schon hier und da einige auch drastische Änderungen. So einige Beispiele: mit dem neuen Eurocode soll die Bemessung von Stahlgüten bis S700 möglich sein, während jetzt bei dem aktuellen Eurocode zum Beispiel nur bis S460 zulässig war. Es sollen auch kleinere, also dünnere Blechstärken bis 1,5 mm berücksichtigt werden können. Wir bekommen ein neues Verfahren für das Biegedrillknicken, beziehungsweise wird auch ein jetziges Verfahren angepasst. Und auch meiner Meinung nach ein sehr wichtiges und interessantes Thema sind Anpassungen in Bezug auf die Torsionsschnittgröße. Hier ist es aktuell so, dass es da viele Einschränkungen gibt, viele Nachweise dann nicht mehr funktionieren, sobald man Torsion hat. Und da erhoffen wir uns eine Besserung, was jetzt die Anwendungsgrenzen der Nachweise angeht. Und es gibt auch noch viele weitere Änderungen. Also das sind jetzt so ein paar meiner Meinung nach wesentliche Anpassungen. Und ich denke, ja, für die Tragwerksplaner in der Praxis bedeutet das natürlich erstmal einen gewissen Aufwand. Man muss sich jetzt mit der neuen Normgeneration auseinandersetzen. Man muss die Norm erstmal studieren, verstehen und dann auch anwenden können. Das ist natürlich ein Aufwand. Ich erhoffe mir für alle Personen, die im Projektgeschäft arbeiten, dass die zweite Eurocode-Generation auch Vorteile mit sich bringt. Wie gesagt, wir haben ja ein paar Aufweitungen der Anwendungsgrenzen, was natürlich auch zu einer wirtschaftlicheren Bemessung führen kann. Da mache ich mir schon Hoffnung, dass das Vorteile bringt. Und ich gehe auch davon aus, dass die Übersichtlichkeit und die Verständlichkeit, also einfach so diese generelle Strukturierung in der Norm, jetzt besser ist in der zweiten Generation, sodass das ganze Dokument einfach besser verständlich ist. Aber das ist natürlich eine subjektive Sache, das muss jeder für sich selbst im Endeffekt bewerten. Genau, vielleicht noch zwei Sachen, die sich in Zukunft ergeben könnten. Einerseits das Thema FEM. Hier gibt es jetzt auch einen ganz neuen Normenteil. Das ist natürlich auch gerade für uns sehr interessant für RFEM, weil wir natürlich mit der finiten Elemente-Methode arbeiten. Das ist zunächst erstmal eine schöne Sache, dass es da jetzt konkretere Regelungen gibt, die wir dann auch bei uns mit berücksichtigen können. Und eine zweite Thematik, die auch noch aufkommen könnte, ist KI im Stahlbau. KI generell ist ja sowieso aktuell total am Boomen, aber auch im Stahlbau bin ich ja gespannt, was dort passiert, und hoffe, dass sich das positiv mit auswirken wird.
Absolut. Bin auch froh, dass diese Themen in den Normen aufgegriffen werden, zumal der technische Fortschritt das ja auch schon nahezu als Standard so ein bisschen vorgibt, dass das halt auch einen gewissen Regelwerk genauer vorgenommen wird, dokumentiert wird und auch dann von Fachexperten letztendlich genehmigt wird, dass zum Beispiel ein FEM-Werkzeug wie zum Beispiel RFEM in der alltäglichen Praxis auch verwendet werden kann. Absolut. Sehr schön. Niklas, toller Input, toller Überblick über Maste, über deinen Stahlbau, auch über deine Einblicke und Erfahrungen aus der Produktentwicklung und aus dem Kundensupport. Am Ende meines Podcasts stelle ich auch immer die eine Frage nach dem Lieblingsbauwerk und jetzt bin ich schon sehr gespannt, was es bei dir sein wird. Ich vermute mal etwas aus dem Stahlbau.
nicht ganz. Also ich sage erstmal so, ich habe kein direktes Lieblingsbauwerk, aber ich habe da trotzdem was im Kopf, was ich ziemlich beeindruckend finde. Es geht in die Richtung Maste, aber es ist kein Stahlbauwerk unbedingt. Und zwar habe ich dieses Bauwerk letztes Jahr im Urlaub gesehen. Da war ich in Marokko, in Ouarzazate. Und dort steht ein Solarwärmekraftwerk. Das ist ein riesiger Turm. Ich habe auch ein paar Daten rausgesucht. Dieser Turm ist 240 Meter hoch. Und dieser Turm hat an seiner Spitze einen Heizkessel. Dort ich nehme mal an, dort befindet sich Wasser oder zumindest irgendeine Flüssigkeit drin. Und dieser Heizkessel, der wird von ganz vielen Spiegeln, die um diesen Turm herum sind, angestrahlt. Also die reflektieren das Sonnenlicht und konzentrieren das wie auf so einen Brennpunkt auf diesen Heizkessel. Das sind insgesamt 680 Hektar, die da an Fläche mit Spiegeln ausgelegt sind, also 6,8 Quadratkilometer. Und dieses Solarwärmekraftwerk ist eben in der Lage, bis zu 150 Megawatt Energie abzugeben, was ich schon sehr beeindruckend finde. Das steht dort mitten in der Wüste neben Ouas Azzat, so ein bisschen ausgelagert von der Stadt. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, als wir da vorbeigekommen sind und das gesehen haben. Also meiner Meinung nach sehr beeindruckendes Bauwerk und ja, vor allem auch eine schöne Kombination oder Synergie aus Bauingenieurwesen und Energietechnik oder generell, ja, der ja auch physikalisch eben sehr interessant und beeindruckend, wozu die Menschheit so imstande ist.
Absolut, sehr schön. Niklas, an der Stelle möchte ich mich bei dir recht herzlich bedanken für deine Einblicke, für deine Erfahrungen und bin sehr froh, dass du hier bei uns im Team bist und die Entwicklung der Stahlbauprodukte hier bei Lubal weiter vorantreibst und wünsche dir dabei auch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg.
Vielen Dank, ja, das kann ich nur zurückgeben.